Ernährung Plus, der Foodcast mit Manon Struck-Pazina und Marc Erni. Dieser Podcast wird präsentiert vom Lebensmittelverband Deutschland.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Ernährung Plus. Heute sind wir schon bei der Folge 39 und heute ist der 31. Juli und das ist der Tag der Lebensmittelvielfalt. Ja, es gibt ja immer wieder so ganz verschiedene Aktionstage im Laufe eines Jahres. Da sind auch ganz, ganz viele ganz kuriose dabei. Gestern übrigens, Manon, vielleicht auch relevant, der Zu-spät-Komm-Tag, auch immer sehr schön. Der betrifft mich so hier und da auch mal im Laufe eines Jahres. Zumindest wenn man Kinder hat, kann das ja leicht mal vorkommen. Und morgen, da ist dann zum Beispiel nicht nur der Spider-Man-Tag, sondern auch noch der Weltmittelfinger-Tag. Ja, finde ich jetzt auch nicht ganz so schlecht. Manon, hast du eigentlich so einen jährlichen Lieblingsaktionstag? Wie sieht das bei dir aus? Hallo erstmal.
Ja, hallo Marc. Also den Spider-Man-Tag, den finde ich natürlich sensationell. Das ist auf jeden Fall was für meinen Sohn. Das wusste ich gar nicht, dass es den gibt. Den werden wir dann morgen auch feiern. Da wird er wieder sein Kostüm anziehen. Aber ansonsten ist mein Lieblingsfeiertag oder Aktionstag natürlich der Tag der Lebensmittelvielfalt. Den hat ja auch der Lebensmittelverband im Jahr 2020 ins Leben gerufen. Und wir haben das gemacht, weil wir eben die Lebensmittelvielfalt, die es in Deutschland und in Europa gibt, damit feiern wollen. Und damit meinen wir jetzt nicht nur so unterschiedliche Geschmacksrichtungen, sondern wir meinen wirklich, es gibt unverarbeitete Lebensmittel, die man auf dem Markt kaufen kann. Es gibt handwerklich hergestellte, es gibt industriell hergestellte im Supermarkt. Also es ist quasi für jeden etwas dabei, verpackt, unverpackt, kleine Verpackung, große Verpackung und jeder kann sich quasi so ernähren, wie er das möchte, vegetarisch, vegan oder mit Fleisch. Und da haben wir dann irgendwann mal festgestellt, eigentlich gibt es keinen Tag, der das wirklich würdigt und deshalb haben wir den Tag der Lebensmittelvielfalt ins Leben gerufen.
Nicht schlecht, ja. Ich finde, es fehlen so ein bisschen die Girlanden hinter dir. Man sieht es jetzt nicht, aber ich finde,
das stimmt. Schon
so ein bisschen hier den Tag heute entsprechend schmücken können, dein Büro. Sehr gut. Ja, und wir kümmern uns heute passend zu dem Aktionstag, also passend zum Tag der Lebensmittelvielfalt, um das Thema Food Pairing. Klingt ja erstmal nach so einem ganz neumodischen Wort. Viele haben es auch noch gar nicht gehört. Wir wollen jetzt heute aber klären, was es damit ganz konkret auf sich hat. Und dazu haben wir uns eine heutige Expertin eingeladen und das ist Christine Brugger.
Christine Brugger ist Diplom-Ökotrophologin und Sensorikwissenschaftlerin, Dozentin und Autorin. Sie hat ein umfassendes sensorisches Vokabular mit dazugehörigen Riechreferenzen entwickelt, das sich über alle Lebensmittelgruppen erstreckt. Dieses Vokabular dient der Identifikation und dem Ausdruck von Aromaeigenschaften in Lebensmitteln. Ansonsten liegen ihre Kompetenzen in den Bereichen Aroma and Food Pairing. Außerdem führt sie eine Familienbrennerei, die Organic Distillery am Bodensee.
Hallo.
Hallo.
Frau Brugger, vielleicht erstmal ganz, ganz allgemein. Was bedeutet denn eigentlich Food Pairing?
Ja, Food Pairing ist die Kombination von verschiedenen Lebensmitteln, die aufgrund ihrer Zusammensetzung zusammenpassen. Das kann üblich sein, also Dinge, die man sich ganz gut vorstellen kann, aber das können vor allem auch Dinge sein, in die man sich erst reindenken muss oder hereinschmecken muss.
Das ist ja tatsächlich so eine Wissenschaft für sich. Und deshalb mal ganz konkret gefragt, warum braucht man dafür eine Wissenschaft und wie funktioniert dieses Konzept der Aromen denn genau?
Also ich gehe jetzt mal auf die etwas tiefer greifende Variante von Food Pairing ein. Die Grundlage von Food Pairing bilden natürlich die vorhandenen Aromamuster in Lebensmitteln. Und diese Aromamuster in Lebensmitteln, die müssen in der Regel entschlüsselt werden. Und diese Entschlüsselung, die machen wir mit der sogenannten Aromaanalytik. Und die gibt uns Daten und Fakten, welche Aromastoffe sich in welchen Lebensmitteln befinden. Und meine Aufgabe dann als Sensorikwissenschaftlerin ist die, die in einen Kontext einzubauen, also in das Empfinden der Sensorik, also in die Aromen, in den Geschmack, in die Texturen, in das Mundgefühl. Das ist das, womit wir eigentlich tatsächlich dann dieses Genusserlebnis schaffen wollen. Also die Analytik an sich braucht es als Grundlage und die Sensorikwissenschaft braucht es, um das sozusagen einzubetten.
Um das Ganze dann irgendwie analytisch festzulegen, braucht es da ja wahrscheinlich auch so feste Geschmackskategorien. Welche gibt's denn da ganz genau? Und wird da vielleicht einfach nur nach süß, sauer oder bitter unterschieden?
Wir sprechen ja tatsächlich von den Grundgeschmacksarten, die Sie jetzt angesprochen haben. Das ist süß, sauer, bitter, salzig und die etwas noch weniger bekannte Umami-Geschmacksrichtung. Umami ist vor allem dieses Mundgefühl. Das ist ein ganz wichtiges Element für einen schönen Genuss oder langanhaltenden Genuss. Aber was wir nicht vergessen dürfen, deswegen ist immer die Frage, sprechen wir von Food Pairing oder von Flavor Pairing? Im Englischen sagt man immer so schön Flavor Pairing dazu. Wir im deutschsprachigen Raum verwenden eigentlich eher den Begriff Food Pairing. Der beinhaltet natürlich nicht nur Geschmack, sondern eben auch Aromen und Aromaelemente. Und wenn wir uns überlegen, wie viel es davon in der Natur gibt, mehr als 10.000 verschiedene Aromamoleküle, die wir miteinander kombinieren könnten. Und dann haben wir aber auch noch die trigeminalen Effekte, also das, was die Schärfe und das Prickeln im Gaumen auslöst und noch das Mundgefühl. Also wir stehen, wenn wir mit dem Food Pairing anfangen, eigentlich vor einer wahnsinnigen Komplexität.
Dann fangen wir vielleicht mal ganz vorne an bei der Komplexität. Also Geschmack, man sagt ja auch immer so, ja, das schmeckt mir oder das schmeckt mir nicht. Also irgendwie schmecken wir ja schon individuell. Aber dieser Grundvorgang des Schmeckens, der ist ja eigentlich derselbe. Wir haben diese Rezeptoren auf der Zunge, was Sie eben angesprochen haben, süß, sauer, salzig, bitter. Und wir schmecken ja, glaube ich, auch so mit der Nase, indem wir das riechen. Das gehört doch alles zusammen, oder?
Das ist zumindest so, wie wir es landläufig sprachlich verwenden, ja. Weil wir eigentlich gewohnt sind, den Ausdruck schmecken zu verwenden, aber den Begriff riechen damit zu vernachlässigen. Weil wir mit riechen eigentlich oftmals immer eher unangenehme Düfte verbunden haben. Aber tatsächlich, wenn wir das technisch ganz, ganz sauber trennen wollen, wie es von der Physiologie des Geschmacks und des Geruchs her funktioniert, schmecken wir mit der Zunge und mit dem Gaumen tatsächlich und wir riechen mit der Riechschleimhaut, die sich in der Nase befindet. Jetzt haben wir natürlich auf relativ kurzer Fläche die Geschmacksrezeptoren und die Geruchsrezeptoren aneinander liegen. Und wenn wir riechen tatsächlich, also wenn wir über den Gaumen Geruch wahrnehmen, dann findet das so statt, dass diese Aromamoleküle sich im Gaumen lösen und rückwärts über den Gaumen, über den Rachenraum an diese Nasenschleimhaut, an die Riechschleimhaut gelangen. Wir sprechen dann auch von rückwärts oder retronasalem Riechen.
Funktioniert das eigentlich bei allen gleich? Also ist das im Prinzip so? Und ändert sich das vielleicht auch irgendwie im Laufe eines Lebens, so der Geschmackssinn in Anführungszeichen? Ich meine, der Grundgeschmackssinn ist ja wahrscheinlich immer der gleiche, nur was einem jetzt tatsächlich schmeckt und was nicht, das sind ja dann vielleicht wieder zwei andere Paar Schuhe. Also wenn ich mir jetzt zum Beispiel meine Tochter anschaue, da hoffe ich, dass sich noch einiges tut in Sachen Geschmackssinn.
Ja, das wird es wahrscheinlich auch, nehme ich an, weil der Geschmackssinn bildet sich ja, also der ist einerseits genetisch bedingt, vor allem die Sensibilität unserer Geschmackspapillen. Das heißt, also selbst im Mutterleib bekommen wir ja eigentlich über die Ernährung der Mutter schon einen Einfluss auf unsere Geschmackspräferenzen mit. Und dann kommt es noch dazu, dass Kinder natürlich anders schmecken, als wir Erwachsene das tun. Das ist auch der Grund, warum tatsächlich der Spinat oftmals das Problem ist, weil wir Erwachsene empfinden den Spinat nicht als bitter. Kinder hingegen tun das sehr oft. Das heißt, dieses Bitterempfinden ändert sich, wo dann Kinder auch ab der Pubertät beispielsweise dann dazu übergehen, Oliven zu mögen, bittere Dinge zu mögen, wie Artischocken beispielsweise, die sie vorher nicht gern gegessen haben, auch gereiften Käse. Und dann später natürlich, das kennen wir alle, ne, wenn es dann anfängt, dann mal auf die Partys zu gehen, dann schmeckt auch plötzlich ein Bier, ne, das vorher als viel zu bitter geschmeckt hat und natürlich auch dadurch ein Schutz für die Kinder war, ne, vor dem Überkonsum. Und das verändert sich, also das Bitterempfinden, aber auch das Süßempfinden ändert sich oftmals, Gott sei Dank, weil Kinder ja im ganz kleinen Alter eine hohe Präferenz für Süßes haben. Und das ist aber auch evolutionär bedingt, weil Süß und Zucker ist die einfachste und die schnellste Energiequelle für Kinder, ne? Und wenn es ums Wachstum geht, versucht man natürlich mit möglichsten einfachen Energiequellen, versucht der Körper das zu lösen. Und auch das verändert sich ein bisschen. Aber tatsächlich gibt es die neophilen Menschen und die neophoben Menschen. Also neophil heißt, Neuem gegenüber aufgeschlossen zu sein. Und neophob wären die Menschen, die eben nicht so gern Neues ausprobieren. Und diese Kategorisierung, das hat man festgestellt, das hängt davon ab, wie sich die Mutter auch in der Schwangerschaft ernährt hat. Ja, hat die sich vielseitig ernährt, dann sind das eher neophile Kinder geworden. Da hat die sich relativ schlank oder einseitig ernährt, dann sind das eher Kinder, die Neuem gegenüber nicht so aufgeschlossen sind, was die Ernährung angeht.
Wir haben über die sozialen Medien einen Aufruf gestartet, dass uns unsere Follower ihre liebsten Food Pairings schicken sollen. Und eins, was auch gewonnen hat, wir haben damit so Kochrezepte dann entwickelt, war Banane und Bacon. Und jetzt haben wir uns gefragt, also das sind ja einmal diese unterschiedlichen Aromen, die aufeinandertreffen, aber eine Banane, die hat ja auch einen unterschiedlichen Reifegrad. Also die schmeckt ja anders, wenn sie quasi ganz gelb ist und wenn sie schon so leichte braune Stellen hat. Spielt das auch eine Rolle dann, dieser unterschiedliche Reifegrad für die Lebensmittel?
Unbedingt. Also das ist die Kernvoraussetzung, dass wir das Lebensmittel zuerst analysieren, das kann eben mittels eines Gaschromatographen sein oder mit unserer eigenen Sensorik. Also man kann auch durch eine trainierte Nase sehr viel Food Pairing machen, ohne dass man die analytischen Daten zu Rate zieht. Und genau das ist der Punkt. Also wenn wir jetzt die Tomate anschauen, die verändert eigentlich ihr Aromaprofil über den Reifezustand relativ wenig. Also es nimmt so ein bisschen dieses harsche grüne Aroma ab. Aber bei der Banane ist es wirklich so, also für mich ist es eines der Lieblingsbeispiele, weil die Banane ist tatsächlich ein Aromachamäleon. Die hat drei unterschiedliche Reife und damit auch Aromastadien. Das fängt an, wenn man sich so eine grüne Banane vorstellt, die sich auch sehr schwer schälen lässt, also schwer die Schale von sich gibt und dann noch sehr fasrig ist. Die hat in der Regel hauptsächlich so grün-grasige Aromen. Also das ist, kann man sich vorstellen, wenn man gerade frisch den Rasen mäht, dieses ganz frisch-grüne, Cis-3-Hexenol nennt sich das in der Fachsprache, ist dort sehr, sehr stark vorhanden. Und dann wird die Banane so gelb, also fängt an gelb zu werden, hat so eine grün-gelbe Farbe und dann entwickeln sich Aromakomponenten, die an Nelke erinnern. Und das ist ganz spannend, ja, wenn man dann merkt, ah, okay, und das, wenn man das einmal bewusst wirklich so probiert hat und die Nelke im Kopf hat, dann ist es auch schön, weil das so ein Match dann gibt tatsächlich. Und diese braunen Punkte, das ist ja das, was ganz viele dann nicht mehr mögen, wenn sie überreif ist, hat damit zu tun, dass in dem dritten Stadion, also in der dritten Aromakategorie, vor allem lösungsmittelartige Aromen sich ausbilden. Und diese Lösungsmittelaromen kann man sich am besten vorstellen, wie leichtes Aceton, das in der Nase sticht, ja. Aber einfach ein unangenehmer, stechender Duft, der vorhanden ist. Und je nachdem, wie ich die Banane natürlich vor mir liegen habe, muss ich natürlich überlegen, wie kann ich die kombinieren? Also eine ganz grüne Banane, wir haben gehört, grünes Gras, könnten wir super gut mit frischem Basilikum kombinieren. Warum? Weil eben grünes Basilikum eben auch ganz viel von dieser Schlüsselkomponente Cis-3-Hexenol beinhaltet. Oder eben dann die Banane in einem mittelreifen Zustand, wenn die Nelke sehr ausgeprägt ist, können wir mit Nelke dieses Aroma noch pushen, ja, und können das einfach nochmal verstärken. Und im dritten Stadion, das wäre dann das Konzept der Maskierung, das wir versuchen würden, weil wir haben ja drei Konzepte im Food Pairing. Einmal die Harmonie, wenn wir möglichst gleiche Aromakomponenten verknüpfen möchten. Den Kontrast, das sind gegenseitige, da möchten wir das Aromaprofil ergänzen. Und bei der Maskierung versuchen wir eigentlich wirklich einzelne, unangenehme, unerfreuliche Aromakomponenten so zu maskieren, damit diese weniger zum Tragen kommen, sprich weniger sensorisch wahrnehmbar sind. Da müssten wir versuchen, wirklich über einen ebenso starken Aromapartner diese Lösungsmittelaromen etwas zu bändigen.
Also es scheint ja schon ganz schön kompliziert zu sein tatsächlich auch so ein bisschen. Und wenn man dann auch noch überlegt, dass ja bei der Zubereitung alles auch nochmal ein bisschen anders schmeckt. Also es macht ja jetzt einen Unterschied, ob ich beispielsweise eine Kartoffel frittiere oder ob ich eine Kartoffel anbrate oder einfach nur koche.
Genau, das ist total spannend, weil es von so vielen Komponenten abhängig ist. Aber tatsächlich macht es das natürlich komplexer. Aber ich nehme mal die Temperatur. Also der Verarbeitungsprozess ist ja geht meistens mit Temperaturen einher. Also ob das jetzt beim Dünsten, beim Braten etc. Stattfindet. Und wir kennen das alle, wir kommen nach Hause. Die Tür geht auf und wir riechen ja, wenn etwas in der Küche gekocht worden ist, ja? Ob das die Hühnerbrühe ist, ob das ein frisch gekochter Brokkoli ist, das ist ja ganz egal. Und wir wissen natürlich, dass mit höherer Temperatur die Aromen stärker freigesetzt werden. Und das heißt, das Gleiche trifft natürlich auch für das Food Pairing zu. Je nachdem, wie der Endzustand eigentlich meines Lebensmittels ist, das ich auf dem Teller haben möchte und das ich dann auch verzehre, das ist der Zustand, in dem ich auch das Food Pairing ansetzen muss. Also sprich, wenn ich weiß, ich habe jetzt zum Beispiel, bleiben wir vielleicht beim Beispiel Brokkoli oder wir können auch Blumenkohl nennen. Blumenkohl entwickelt ja im Kochprozess sehr stark diese Schwefelaromatik. Deswegen ist es ein Aroma, das sehr stark natürlich auch auffällt, wenn wir es kochen und wenn wir es riechen, weil eben über diese Hitze diese Schwefelaromen ausgetragen werden aus dem Lebensmittel. Und dann muss ich überlegen, was kombiniere ich dann am besten zu diesem Schwefel? Es muss ein Aromapartner sein, der ebenso stark ist. Ja, der auch von der Intensität geeignet ist, dem Schwefelaroma auf Augenhöhe zu begegnen. Und wie mache ich das, dass ich zum Beispiel auch über bestimmte Lösungsmittel, das ist jetzt im Lebensmittelbereich natürlich jetzt das Öl als Beispiel, auch diese Aromaintensität halten kann, weil gerade ganz viele Aromastoffe sind entweder auch fettlöslich. Und fettlöslich heißt, sie werden im Fett eingebunden, aber auch festgehalten. Und wenn die festgehalten sind in diesem Fett, kommen die weniger zum Vorschein. Also muss ich wissen, wenn mein Aromamolekül fettlöslich ist, dann sollte ich möglichst nicht mit Fett experimentieren, weil sonst die Aromaintensität schwächer ausgeprägt ist. Das sind so zwei Themen, also die Löslichkeit. Wir sprechen grundsätzlich aber auch noch von der Food Matrix, also wie ist das ganze Lebensmittel beschaffen. Das hat dann auch mit unserem Kauprozess später zu tun. Also ist das etwas Krosses? Ist das ein Stärkegerüst? Kann ich das Aroma, muss ich das erst rauskauen? Man kann sich das sehr, sehr gut mit Schokolade vorstellen. In der Schokolade, wir haben ja ganz viel Kakaobutter. Und diese Kakaobutter bindet auch erstmal diese Schokoladenaromen ein. Also nur durch diesen Schmelz- oder Kauprozess im Mund komme ich ja überhaupt zu diesem Aromaprofil und komme überhaupt zu dieser Aromafreisetzung, die wir dann brauchen, um das Food Pairing im Gesamten genießen zu können.
Gibt es denn Lebensmittel, Sie haben ja jetzt viel erklärt, was gut funktionieren kann mit den unterschiedlichen Aromen, die man lösen kann, aber gibt es denn aus wissenschaftlicher Sicht Lebensmittel, wo Sie sagen, das passt gar nicht, also die beiden Aromen passen überhaupt nicht zusammen?
Gibt es tatsächlich nicht, weil wir in der Regel ja nicht nur zwei einzelne Lebensmittel miteinander kombinieren. Wir können also, auch wenn jetzt zwei Aromagruppen oder mehrere Aromagruppen nicht miteinander passen oder nicht miteinander harmonieren, können wir trotzdem über einen dritten Begleiter wieder eine Mäßigung schaffen, beziehungsweise ein spannendes Profil schaffen, in dem eben einzelne Komponenten, die nicht funktionieren, wieder zurückgehen. Der Ursprung, so wie wir anfangen mit dem Food Pairing, ist eigentlich folgendermaßen. Wir schauen, dass von zwei oder drei ausgewählten Lebensmitteln, schauen wir erstmal nach den Schlüsselaromen. Schlüsselaromen sind die Aromen, die am dominantesten in diesen Lebensmitteln vertreten sind. Sprich, die wir am besten mit der Nase auch wahrnehmen können. Und da geht's dann eben weiter, wenn das jetzt eben eine grüne Note ist oder es kann jetzt auch eine orangenartige Note sein, dann schauen wir, dass wir eben noch ein Lebensmittel finden, das dieses Aroma in sich trägt, aber zusätzlich natürlich noch weitere. Wenn wir nur Ähnliches kombinieren, dann wird es ziemlich schnell langweilig. Also Tomaten, Basilikum, das funktioniert ganz gut, aber wenn wir nicht den Balsamico hätten mit seinem balsamischen, würzigen Aromen oder vielleicht ein Olivenöl, das noch was Nussiges mit sich bringt oder den Mozzarella beispielsweise, der dann auch noch diese laktischen Noten trägt, wäre das eine ziemlich langweilige Veranstaltung mit dem Tomatenmozzarella, weil es zu ähnlich ist. Und wir sprechen in der Sensorik dann von einer sogenannten sensorisch-spezifischen Sättigung. Wir haben gelernt, also es sind auch Studien, die ich selbst durchgeführt habe, dass Dinge, die sehr ähnlich schmecken, wenn sie miteinander kombiniert werden, dass von denen weniger gegessen wird als von komplexen Gerichten.
Das heißt, wenn ich Sie richtig verstanden habe, also was ich mir zum Beispiel gar nicht vorstellen kann, ist Fisch und Schokolade, jetzt mal so ins Blaue formuliert. Aber wenn da jetzt quasi noch so eine dritte Komponente dabei wäre, könnte auch das aromatechnisch funktionieren.
Ja, und Sie könnten sogar mit den beiden etwas anfangen. Sie könnten sogar mit den zwei Elementen was anfangen, vorausgesetzt, Sie nehmen den Fisch, braten den in der Pfanne an mit etwas Fett, dass diese Fischaromen etwas eingebunden sind, rösten den leicht an, braten in der Pfanne aus und dann haben Sie ja die Röstaromen auch beim Fisch dabei. Und die Schokolade besteht zu 90% aus Röstaromen. Das heißt, da haben wir schon wieder zwei Aromagruppen, die aufeinandertreffen und die dann wunderbar miteinander harmonieren können. Da macht es nämlich die Dosis. Wenn ich dann wirklich ganz, ganz fein, ja, und wir nehmen jetzt eine hochprozentige Schokolade mit viel Kakaoanteil und wenn ich dann meinen gebratenen Fisch habe und ganz leicht dunkle Schokolade rasple mit ein bisschen Salz, um noch einen Kontrapunkt zu schaffen, ja, dann kann das durchaus gut funktionieren.
Wie ist das eigentlich, ich sag mal, auf internationaler Ebene gedacht? Ist es auch so ein bisschen so, dass für jedes Land im Prinzip extra Kombinationen funktionieren und andere nicht? Also ich meine, gut, das ist jetzt wahrscheinlich auch eine reine Geschmackssache an sich, aber vielleicht ja auch irgendwie durch unterschiedliche Kulturen, unterschiedliche Primärsozialisationen bedingt, dass es zum Beispiel in England eben Chips mit Essig gibt und bei uns in erster Linie Paprika-Chips, die es wiederum da nicht so wirklich gibt oder nicht so vertreten sind. Woran liegt das denn?
Also wir könnten sogar noch einen kleinen Radius weiterdrehen, wenn wir jetzt nicht nur in Europa bleiben, sondern uns mal das global anschauen. Und da gab es eine ganz spannende Studie, die hat sich mit den Rezeptzusammensetzungen befasst und hat geschaut, wie komplex die Rezepturen sind im Sinne von Food Pairing oder wie einfach die sind. Und man hat dann festgestellt, man kann eigentlich wirklich so eine Diagonale ziehen durch unseren Globus, dass Westeuropa, Lateinamerika und Nordamerika eher auf dem Thema Harmonie die Rezepturen hatte, sprich Ähnliches mit Ähnlichem kombiniert und Südosteuropa und Ostasien waren eher auf dem Thema Kontrast. Und dann hat man sich natürlich überlegt, warum ist das so? Warum ist der Ansatz so unterschiedlich in diesen beiden Teilen der Welt? Und hat dann geschaut, dass eben in Ostasien vor allem auch die Rezepturen so zusammengesetzt worden sind, dass sie den größtmöglichen gesundheitlichen Nutzen hatten. Sprich, verschiedenste Gewürze kombiniert, die sich eben nicht ähnlich waren, weil man wenig Medizin hatte, um auch aus dem Thema Ernährung und Gesundheit, ja, möglichst viele gesundheitlich vorteilhafte Stoffe aufgenommen hat tatsächlich. Und wenn wir uns das andere anschauen, die Harmonie, da hat man gesehen, dass eben die Ursprungskomponenten vor allem Weizen, also Getreide, Fett und Zucker waren. Und aus diesen drei Ursprungskomponenten haben sie natürlich nicht viel unterschiedliche Aromastoffe entwickelt. Dann hat man eher diese Harmonie gehabt. Aber was Sie jetzt angesprochen haben, auch nochmal spezifisch mit der Säure in England. Wenn man sich die Karte anschaut, dann wissen wir, dass die Geschmackspräferenzen in Südeuropa eher dem Süßen zugewandt sind und je weiter es in den Norden geht, dem Säuerlichen zugewandt. Und das hat ganz einfach mit der Vegetation zu tun. Also die Äpfel in England, die sind säuerlicher als die Äpfel, die wir in Italien oder in Spanien haben, weil weniger Sonneneinstrahlung weniger Zucker produziert. So, und das ist dann der Grund auch, warum wir natürlich diese Vorliebe der Engländer für den Essig haben, weil die Essigpräferenz viel höher ausgebildet ist als beispielsweise bei uns jetzt nehmen wir Süddeutschland oder Italien oder Spanien, das der Fall ist. Also es hat einfach natürlich mit Erfahrung zu tun einerseits, aber eben auch mit den acquired, man sagt so angenommenen Geschmackspräferenzen.
Sie haben ja das Konzept erklärt, Harmonie, Kontrast, Maskierung. Vielleicht, um das nochmal so auf ganz konkrete Beispiele zu bringen. Was wären denn so klassische Beispiele für diese drei Säulen, Harmonie, Kontrast, Maskierung?
Also wenn wir jetzt die Harmonie nehmen würden, dann würden wir jetzt zwei oder drei Lebensmittel nehmen, die sich in den Schlüsselaromen sehr decken. Das könnte jetzt sein, eine Rose mit Koriandersamen kombiniert, ja, ein Rosenwasser mit Koriandersamen kombiniert. Die haben beide die große Schlüsselkomponente Linalool. Ja, wir können auch die Litchi dazu nehmen. Wir können auch Litchi mit Koriander kombinieren. Das spielt bei den dreien sogar gar keine Rolle. Sie könnten sogar eine dieser Komponenten gegen die andere austauschen, weil die aromatisch so ähnlich sind. Das wäre eine Kombination mit Harmonie. Wir versuchen, möglichst viele Schlüsselaromen miteinander zu decken. Dann wäre das Beispiel ja gewesen, die grüne Tomate oder auch die rote Tomate mit dem Basilikum, Klassiker. Wenn wir von einem Kontrast reden, versuchen wir schon, auch eine Schlüsselebene übereinander zu bringen, aber die noch mit mehreren komplexen Aromagruppen auszustaffieren, damit es eben spannender ist im Gaumen und damit da mehr passiert. Das wäre beispielsweise, wir könnten jetzt den grünen Spargel nehmen, den grünen Spargel mit beispielsweise einer Blattpetersilie und mit Zitrusaromen und mit einer leichten Nussigkeit, mit einem Nusscrunch noch oben drauf. Dann haben wir als Hauptelement die grünen Aromen. Dazu gesellen sich die Zitrusaromen und die nussigen Aromen. Das wäre ein Kontrast einerseits, aber eben auch eine Komplexierung des Profils, was immer noch ein hoher Genuss bedeutet. Das Ziel von Food Pairing ist ja in jedem Fall, dass wir eigentlich durch die Kombination von 1 bis 2 oder 3 Lebensmitteln einen höheren Genuss erzeugen, als das beim Genuss der einzelnen Lebensmittel der Fall ist. Das ist schlussendlich das Ziel. Und die Maskierung, bei der Maskierung könnten wir so vorgehen. Jetzt gibt es ja auch das Thema, eins meiner Lieblingsthemen ist der Gemüsefenchel. Es gibt ganz viele Leute, die mögen keinen Gemüsefenchel. Ich habe mich da auch dazu gezählt, bis ich mit Food Pairing mich selber ausgetrickst habe. Und das ist ganz spannend, weil es ist übrigens auch ein Geschlechterthema. Ne? Also, man muss da wieder sagen, es gibt sehr viel mehr auch Männer, die tatsächlich keinen Fenchel mögen als Frauen. Gut, jetzt kann man das zu erörtern, ist ein bisschen tiefer greifend. Aber was wir machen können, damit alle am Tisch happy sind, das wäre ja das Ziel auch wieder hiervon, ist, indem wir versuchen, diese starke Fenchelnote zu reduzieren und mit etwas zu ergänzen, das eben spannend ist. Das heißt, wir wissen, Fenchel, das Aromastoff von Fenchel ist fettlöslich. Das heißt, wir nehmen schön Olivenöl, binden dieses fettlösliche Annethol, Fenchon erstmal ein, damit es nicht mehr so stark wirkt. Dann geben wir noch ein bisschen Salz dazu, dann geben wir ein bisschen abgeriebene Zitrusschale dazu, weil Zitrus immer sehr schnell in der Flüchtigkeit ist, also es schnell wahrgenommen wird. Und dann geben wir noch ein bisschen Kubebenpfeffer dazu oder auch ein klassischer schwarzer Pfeffer, der gibt Holzigkeit und zieht das Ganze in die würzige Ebene und am Schluss fürs Mundgefühl noch etwas Parmesan. Späne. Dann haben wir noch schön Umami im Gaumen und Sie werden sehen, also ich kann keine Wette eingehen, aber das ist mein Geheimrezept. Wenn ich Leute habe, von denen ich nicht weiß, ob sie Fenchel haben, dann gibt es diesen Fenchelsalat und das fand ihn wirklich noch jeder super.
Okay, klingt auf alle Fälle interessant. Ich bin jetzt auch nicht so der Fenchelesser, aber ich glaube, das probiere ich demnächst mal. Sehr, sehr gut. Welche Möglichkeiten ergeben sich denn auch durch das Food Pairing grundsätzlich für die Lebensmittelindustrie oder vielleicht auch für die Gastronomie? Weil gerade in der Gastronomie hat man ja oft das Thema, dass man in der Sterneküche, sage ich mal, gewisse Sachen vorgesetzt bekommt, die man sonst nicht so kennt, die vielleicht auch auf den ersten Blick erstmal gar nicht zusammenpassen.
Da gibt es 2 Ansätze. Also in der Gastronomie ist es ja oft so, dass man versucht, über den Überraschungseffekt den Gast natürlich ja zu begeistern oder ihm auch eine oder dem Lebensmittel und dem Gericht eine Bühne zu schaffen. Also das kennen wir alle noch aus der Molekulargastronomie, wo wirklich unübliche Dinge im Gaumen passiert sind, auf die man sich ja vorhin gar nicht einstellen konnte, weil das neu war. Und das ist im Food Pairing auch so ein bisschen ähnlich. Man versucht, Dinge zu kombinieren, die auch verbal erstmal gar nicht zusammenpassen. Also man liest sie auf der Karte und denkt, ah, okay, und bekommt die vorgestellt und merkt dann aber doch, dass der Koch sich Gedanken gemacht hat, welche Schlüsselaromen befinden sich in den Lebensmitteln und die dann so kombiniert hat, dass beim Gast dann wirklich das Genusserlebnis aufgeht, ja, wenn er die 2 Dinge auf der Gabel hat und dann wirklich diesen wunderbaren Effekt der Kombination erleben kann. Das ist das eine, das ist tatsächlich die Überraschung oder auch dieser Lerneffekt, aha, es funktioniert etwas, was ich mir vorhin gar nicht vorgestellt hatte. Und in der Lebensmittelindustrie hat Food Pairing aus meiner Sicht ein ganz großes Potenzial. Also ich bin jetzt auch die letzten Aufträge, die ich mit Kunden hatte, da ging es beispielsweise um Reduzierung von Zucker. Wir haben ja alle das Thema, dass wir versuchen, ungünstige Zusatzstoffe oder ungünstige Inhaltsstoffe, besser gesagt, aus den Lebensmitteln versucht zu reduzieren. Das kann der Zucker sein, das kann das Salz sein, das kann das Fett sein. Das kann auch sein, dass wir versuchen, ein Mundgefühl zu schaffen, beispielsweise für vegetarische Produkte. Ja, das ist ja oft das, was vegetarischen Produkten fehlt, dieses Mundgefühl. Und da hat Food Pairing einen ganz großen Anteil dran. Wenn ich nämlich überlege, wie ich über beispielsweise Zusatzelemente wie jetzt Anis oder Zimt oder Vanille einen Süßeindruck erzeugen kann, ohne dass ich Zucker zusetze. Ja, und damit auch Kinder beispielsweise abhole, die auf der Suche nach diesem Zucker sind oder wären, dann hat das ein ganz großes Potenzial. Also das ist ein Thema in der Lebensmittelindustrie, nicht nur deswegen, sondern weil natürlich auch Produktinnovationen, und da haben wir dasselbe Thema wie in der Gastronomie, die Überraschung, ja. Ich habe jetzt beispielsweise Chips mit Zitronenaroma und schwarzem Pfeffer, ja. Also es sind so Dinge, die dann auch die Neugier wecken. Die sind nicht so ganz so abstrakt wie in der Gastronomie vielleicht, sondern wir müssen ja im Warenregal schon sicherstellen, dass das Produkt dann gleich gekauft wird, ohne dass es liegen bleibt. Insofern gibt es ganz viel Potenzial aus meiner Sicht.
Ich habe ja eingangs die Frage gestellt, warum es dazu eine eigene Wissenschaft gibt. Ich glaube, das haben wir jetzt in der letzten halben Stunde eindrucksvoll gehört, warum es die gibt. Und da stellt sich ja dann auch die Frage, gerade wenn man so mit Mustern arbeitet, das kann man ja auch digitalisieren. Welche Rolle spielt denn da die künstliche Intelligenz? Also sagt die künstliche Intelligenz demnächst, welche Aromen harmonieren und welche eher im Kontrast stehen? Wäre das eine Erleichterung für Sie oder ist das eher etwas, wovor Sie Angst haben? Oder sagen Sie, das kann die KI gar nicht?
Also Sie werden lachen, aber als ChatGPT aufkam, habe ich natürlich als allererstes Food Pairing eingegeben. Und die Reaktion darauf, die hat mich ein bisschen gefreut. Es war nämlich gar nichts.
Sehr gut.
Nein, es ist natürlich tatsächlich, wir befassen uns in der Sensorikwissenschaft natürlich schon länger mit elektronischen Nasen, mit elektronischen Zungen und beobachten, wie wir teilweise Prüfungen oder Tastings damit vereinfachen können. Aber zum derzeitigen Datum ist es so, dass das einfach noch nicht möglich ist. Wir wissen aus der Aromaanalytik natürlich die einzelnen Komponenten, und ich kann mir gut vorstellen, dass wir mit KI theoretische Kombinationen machen. Aber der Punkt ist, und ich glaube, vorher haben wir ein bisschen diese Komplexität angesprochen, ne? Also das Lösungsmittel, die Freisetzung der Aromen, die Temperatur, das sind so viele Parameter, die zu überlegen sind. Und dann haben wir noch gar nicht drüber gesprochen, wie eigentlich die individuelle Geruchsschwelle, die ja bei jedem Mensch unterschiedlich ausgeprägt ist, in Zusammenhang mit der Aromaanalytik steht. Wir wissen zwar beispielsweise, dass in einzelnen Lebensmitteln verschiedene Aromastoffe drin sind. Wir wissen auch den Gehalt oder die Konzentration. Aber wir wissen nicht, wie das eben über die verschiedenen Einflussfaktoren auch wirklich wahrgenommen werden kann. Und ich glaube, das sind so die Punkte, wo natürlich eine KI ansetzen müsste, das mit beinhalten müsste, damit wir wirklich sagen können, ja, von der theoretischen Kombination könnte es auch in eine praktische Kombination gehen.
Ja, gibt's denn noch so zum Abschluss jetzt auch beim Blick auf die Uhr, wir kommen so langsam zum Ende. Sie haben uns ja vorhin schon einen sensationellen Fenchelsalat präsentiert, der sich zumindest schon mal sehr gut angehört hat. Haben Sie denn vielleicht noch irgendwie eine ungewöhnliche Essenskombination für uns oder vielleicht sogar auch noch ein kleines Rezept zum Abschluss?
Also was ich natürlich finde, was super gut funktioniert, jetzt haben wir ja Sommer und die Tomaten sind reif, auch im eigenen Garten werden sie reif. Tomate und Zimt geht immer. Das ist auch was ich mir nie vorstellen konnte vorab. Und wenn man aber dann auch mal wieder schaut, was in Griechenland kombiniert wird, nämlich Tomate, Zimt, fast in jedem Rezept, das ist schon interessant, ne, dass das geht von der Zusammensetzung. Und man weiß natürlich auch, dass die Tomate ganz leicht die Aromastoffe vom Zimt beinhaltet. Aber mein Rezept, das ich gerade sehr schätze, weil es so erfrischend ist, aber auch komplex ist. Und ich muss nochmal auf den Fenchel zurückgehen. Ich mache gerne ein bisschen Werbung für den Fenchel. Ist die Kombination von Fenchel, glatter Petersilie und jetzt halten Sie sich fest, Orangenblütenwasser. Und ein bisschen Salz, weil Orangenblütenwasser kennen wir eigentlich nur aus der marokkanischen Küche, macht man dort aber viel zu Hühnchen beispielsweise, es passt dort sehr gut. Aber wenn man sich mal reinversetzt in den Fenchel und die glatte Petersilie und das Orangenblütenwasser und warum das zusammenpasst, weil ich hatte das praktisch erlebt und habe mir überlegt, ja, woher kommt das, dass das so harmoniert? Dann ist es ganz einfach, weil alle drei beinhalten einen Aromastoff, Limonen nennt sich der, der eben ganz stark an Orange erinnert. Da haben wir die Orangenblüte, an den Fenchel und die glatte Petersilie. Und mit ein bisschen Salz und ein bisschen Öl ist das, finde ich, eine ganz wunderbare und ganz auch unübliche Kombination. Und ich glaube, auch diejenigen, die Orangenblüten vielleicht noch nicht so gut kennen oder vielleicht immer als seifig empfunden haben, werden vielleicht da auch ein A- und ein O-Effekt haben.
Alles klar, sehr schön. Also ich würde sagen, wir freuen uns auf Ihr Rezeptbuch, was Sie bestimmt demnächst rausbringen. Wir sind dann damit tatsächlich am Ende angelangt. Manon, was hast du denn alles aus dieser Folge mitgenommen? Ich denke, ganz, ganz viel Kulinarisches.
Also das auf jeden Fall. Es war hochinteressant, Frau Brugger. Und ich hätte jetzt wirklich noch mindestens eine Stunde weiter Fragen stellen können. Auf jeden Fall hatte ich selten so viel Hunger nach einer Folge wie heute. Und irgendwie diesen Drang, das jetzt alles mal auszuprobieren. Also das ist ja wirklich, also ich hänge immer noch an dem Litchi mit Koriander, was Sie ja als Beispiel für die Harmonie gebracht haben, was in meinem Kopf jetzt irgendwie gerade gar nicht zusammenpasst erstmal, aber das werde ich auf jeden Fall probieren. Und ich bin Ihnen sehr dankbar, dass Sie diesen Aspekt der Produktentwicklung in der Lebensmittelindustrie gerade nochmal angesprochen haben, weil man meint ja immer so weniger Zucker, weniger Fett, weniger Salz, einfach weniger rein. So, und das ein wirklich sehr komplexes Thema ist, dass man dann auch versuchen muss, mit anderen Aromen dann doch wieder den Geschmack zu bekommen, den man ja weniger hat, weil man die ganzen Geschmacksträger rausgenommen hat, dass das eben nicht so einfach geht. Das ist ja ein sehr politisches Thema, mit dem wir uns im Moment gerade beim Lebensmittelverband befassen müssen. Von daher fand ich das sehr gut, dass Sie das gerade erwähnt haben. Und ich habe das Gefühl, Marc, wir müssen auf jeden Fall da nochmal eine Folge zu machen. Vielleicht auch, ich hätte jetzt irgendwie total Lust, mich mal neben einem Produktentwickler, einer Produktentwicklerin zu stellen und zu gucken, wie machen die das eigentlich? Vielen Dank für die vielen tollen Beispiele.
Sehr gerne.
Wunderbar, sehr schön. Also auch ich sage nochmal vielen Dank und wie gesagt, gute Ideen bekommen auf alle Fälle und schauen wir mal, was wir daraus machen und was ich vielleicht auch meiner Tochter davon näher bringen kann. Wir gucken mal.
Sehr gut. Vielen Dank.
Alles klar. Gut, Manon, dann wir beide hören uns wieder Ende August, dann mit einem neuen Thema und da geht's um was ganz anderes, Manon.
Genau, also wirklich was ganz anderes, nämlich um das Thema Gewichtsdiskriminierung und was das überhaupt bedeutet im Alltag und wie die Menschen das erfahren im Alltag. Darüber werden wir uns unterhalten mit einer Dame von der Adipositas-Gesellschaft.
Und bis dahin wünschen wir jetzt erstmal allen, die demnächst in Urlaub fahren, einen schönen Urlaub und wir hören uns dann wieder Ende August. Bis dahin. Tschüss.
Tschüss.
Ernährung Plus, der Foodcast. Immer am letzten Mittwoch im Monat neu. Dieser Podcast wird präsentiert vom Lebensmittelverband Deutschland. Alle Folgen bei podnews.de und allen wichtigen Podcast-Portalen und Streamingdiensten.